da kriege ich schon so ein bisschen ja, Schnappatmung. Es ist ein gigantisches Erlebnis. Auf die Idee gebracht hat mich, das hier zu machen, das Metropolitan Museum in New York und vor allem das Museum of American National History, was genau gegenüber vom Metropolitan Museum ist. Da können Sie wirklich unter den Dinosauriern, wie ich das jetzt hier mache, durchlaufen. Das ist ja, wo ich sage, Erlebnispädagogik.
Und da hat man 20, das sind die Fotos, 20 solcher Skelette ausgegraben. Diese Spezies war schon vorher bekannt, nennt sich Waldelefanten. Der ist etwa ein Viertel größer als der afrikanische Elefant, auch größer als der Mammut. Und den hat man hier gefunden durch günstige Umstände. Und das ist eine Rekonstruktion, die man gemacht hatte.
Und unser Künstlermeister Eckhardt, Gunter Eckhardt, hat uns halt in diese Inszenierung gebracht. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe das letzte Mal in der 10. Klasse mit Pinsel und Palette da gestanden. Und dass das jetzt so gut funktioniert, man unterschätzt sich manchmal viel mehr, als man sich überschätzt.
Ja, Dominik, erzähl mir, wo sind wir hier?
Also wir sind hier in der Fennerhall in Braunsbetra. Das ist ein alter Industriestandort, der umgewandelt wurde in so einem Erlebnispark, Erlebniszentrum. Und hier ist schon länger drin diese Waldelefantenausstellung, was mit der ehemaligen Braunkohlesituation zu tun hat. Hier wurde unweit, ist ja der größte künstliche See Deutschlands.
Das war ein Tagebau, ja.
Und da hat man 20, das sind die Fotos, 20 solcher Skelette ausgegraben.
Oh.
Diese Spezies war schon vorher bekannt, nennt sich Waldelefanten. Der ist etwa ein Viertel größer als der afrikanische Elefant, auch größer als der Mammut. Und den hat man hier gefunden durch günstige Umstände. Und das ist eine Rekonstruktion, die man gemacht hatte. Hier im Halle, im Naturkundemuseum. Ist schon aus den 86er Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Und der war hier so ganz unansehnlich präsentiert. Und ich möchte helfen, dass eben mit mir zusammen und natürlich auch mit dieser herrlichen Ausstellung hier dieser Standort sehr attraktiv wird. Und dadurch habe ich eben den Verein inspiriert, aktiviert, motiviert, dieses ganze Ensemble in ein riesiges Diorama umzuwandeln.
Und Günther, was sagst du? Bist du zufrieden?
Fast zufrieden. Ich bin fast zufrieden, fast glücklich. Wir haben es heute schaffen und... Ja, sollen wir sehen, Leute, was sehen, was sie meinen.
Für mich ist das größte Wandbild, was ich gemalt habe, sagen wir so, 35 Quadratmeter habe ich schon gemalt, das sind 64 Quadratmeter. Alleine ist der Tod.
Und wir sind jetzt dabei, diese Pleistozäne-Landschaft nachzugestellen. Das war eine offene, seenartige Landschaft, wo das Klima damals auch wärmer und feuchter war als heute in Deutschland. Also es gibt zurzeit viel zu wenig CO2 in der Atmosphäre und viel zu wenig Temperatur. Es ist also viel zu kalt, um solche offenen Landschaften zu erzeugen. Dass wir also heute Braunkohle abbauen und noch viel ältere Steinkohle, die nochmal 300 Millionen tief in der Erde steckt, das geht nur, indem die Bedingungen auf der Erde völlig anders waren als heute.
Ja, früher gab es viel mehr CO2.
Viel mehr CO2.
Und viel mehr Vegetation.
Auch mehr Wärme. Es war viel wärmer als heute, was mit geologischen und auch astronomischen Zusammenhängen hängt. Und die CO2-Konzentration hat dazu geführt, dass sich hier Braunkohleflöze gebildet haben. Und der ist etwa vor 600.000 Jahren gestorben. Nicht an Corona übrigens, sondern an natürlichen Effekten. Und den wollen wir hier so inszenieren, wie das eben möglicherweise, man sagt dazu Pleistozän, so vor 600.000 Jahren, ja, es waren so urwaldartige Landschaften mit vielen Seen, viel Wasser und so wird das hier eine Halbinsel, als würde der Elefant am Rande eines Sees stehen.
Was meinst du mit dem Baum?
Wo ist denn jetzt hier? Du hast auf der Seite hast du die Weiße.
Ja.
Und hier oben auch weiß. Ja. Und bei denen, die hier rüber gehen?
Ja, kannst du mit machen, ja.
Ist unten weiß, oder?
Oben weiß.
Auch oben.
Immer oben weiß.
Ja, okay. Gut, danke.
Also wir sind jetzt die dritte Woche hier und das ist jetzt insgesamt der 10. Tag, wo wir jetzt an diesem Gemälde. Sommer arbeiten. Wir haben zuerst das Ganze gestellt und seit letzter Woche malen wir dann intensiv das Bild hier.
Wir haben noch 65 Quadratmeter. Wir haben das erst eingestellt auf USB-Platten. Dann kamen Gipskartonplatten drauf und das wurde gespachtelt, geschliffen, grundiert und alles Silikatformtechnik.
Im Moment ist es angenehm, das Zeichnen. Die ersten Tage, als wir die Wand erstellt haben mit den Platten, da ging es schon für die Ungeübten schon ans Eingemachte.
Jeder hat eine andere Krone, jeder Baum sieht ein bisschen verschieden aus. Wir müssen uns ja vorstellen, es war damals viel wärmer als heute. Es gab also schon mehr eine mediterran anmutende Vegetation. Nicht so wie heute. Und wie heißt es schön auf Sächsischen, starke Behauptung ist besser als ein schwacher Gegenbeweis. Wir können ja nur an den Fossilien von der Kohle feststellen, es gab halt Bäume. So. Von Weitem sieht es dann unruhig aus und wenn du dann da hinten stehst, dann sieht es wirklich aus wie Baumkronen, die da so schön im Wind wehen und flattern. Es gibt das Ganze noch so einen gelben Umbrella. So würde die Sonne abends drauf scheinen.
Ich denke, mit der Inszenierung unseres Abora-Teams konnten wir da einiges künstlerisch hinzufügen, dass die Kinder und die Jugendlichen eben auch wieder so ein Gespür für Heimat entwickeln. Ja, wo leben wir, wo kommen wir her? Ich hatte es ja vorhin in Diskussionen schon gesagt, Gustav Mahler, ein berühmter österreichischer Philosoph und Komponist, hat diesen Spruch gesagt, Tradition ist nicht die Weitergabe der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und daran möchte ich eben mich nicht nur an meiner Abora-Ausstellung messen lassen, sondern auch an der Waldelefanten-Ausstellung, dass wir einfach zeigen können, wer sind wir, was haben wir geleistet, was haben unsere Vorfahren geleistet. Und diese Inhalte in Kunst, Kultur, aber eben auch Naturwissenschaften und Technik, ich denke, da gibt es keinen besseren Ort wie die Fennerhall, wo diese Dinge hier in Braunspetra verschmelzen. So kann man sich diese aus dem Harz einerseits herankommende Hügelkettenlandschaft vorstellen, die also durchsetzt war mit Wäldern, mit Seen und wo eben dann Wollhaar, Nashorn, Löwen, selbst Leoparden hier in der Mitte Europas gelebt haben. In der Fachausstellung sehen Sie auch Skelette von Krokodilen. Selbst die gab es damals, also Herr Schmitz, Steffen, damals im Geiseltalsee baden. Da wären wir vielleicht einen Kopf kürzer rausgekommen. Heute, Gott sei Dank, kein Problem. Aber man soll sich das immer vor Augen führen. Und deswegen ist es ja gerade wichtig, mit solchen Wissenschaftsschauen auch in Diskussion zu gehen, um anzuregen, nachzudenken, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was man manchmal auch in den Medien so einseitig vorgeführt findet. Solche Tiere könnten heute hier nicht überleben, ist aber dieselbe geografische Breite. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Auf die Idee gebracht hat mich, das hier zu machen, das Metropolitan Museum in New York und vor allem das Museum of American National History, was genau gegenüber vom Metropolitan Museum ist, da können Sie wirklich unter den Dinosauriern, wie ich das jetzt hier mache, durchlaufen. Das ist ja, wo ich sage, Erlebnispädagogik. Als ich das sah, wie das so abgesperrt war, nur durch Glas, ich war schon schockiert, muss ich so sagen. Insofern bin ich wirklich dankbar, dass wir jetzt dem Metropolitan Museum und dem American Museum of National History so ein bisschen in Braunspetra ja, die Parole aufgeben, jetzt erst recht. Ja? Und insofern muss ich sagen, vielleicht kriegen wir ja noch weitere Großfossilien hierher. Und das Schöne ist, wir haben da extra drauf geachtet, dass man noch anfassen kann über den Zaun hinweg. Das ist also ausdrücklich erwünscht, dass man eben mit dem Objekt Kontakt aufnimmt. Und das ist natürlich jetzt in Braunspetra, denke ich, eine besondere Form der Inszenierung, die es so vorher nicht gab. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Gut, dann gehen wir jetzt einen Sprung von 200.000 Jahren, nur 15.000 Jahre zurück. Steht ja auch in unserer Ausstellung. Und ich bin ja auch Filmemacher Und als ich damals den Film von Hollywood gesehen habe, die Abenteuer von Lara Croft, wie sie auf der Insel Santorin die Schätze geborgen hat, war es bei mir dieser verrückte Gedanke gekommen, einmal wie Thor Heyerdahl oder Lara Croft durch die Caldera von Santorin segeln. Und es sieht natürlich schon gigantisch aus, aber so gefährlich, wie es hier aussieht, ist es im Moment gar nicht. Aber entscheidend war, durch diese Kulisse zu segeln, 300 Meter steile Cliffs, und wir bei wechselnden Winden dadurch manövriert, war einer meiner schönsten Segelturns. Wenn Sie sich vielleicht einmal ganz kurz umdrehen und den hinteren Bereich, vor allem zur Vitrine, schauen, da geht es eben um das Thema Bulgarien, es geht um das Thema Erzgebirge, es geht um das Thema Ostsee, Bernstein, um das Thema auch, was Günter Eckert sehr interessiert, Kobaltblau, wo die Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist, wie also der Rohstoffreichtum unserer mitteldeutschen Region dazu beigetragen hat, dass also wir Besuch aus Skandinavien, Besuch aus England, sogenannte Cornwall-Kultur, da wo Stonehenge errichtet wurde, zeitgleich mit den Kulturen hier auch in Sachsen-Anhalt, hier war ein kulturhistorischer Hotspot. Das ist den Leuten nicht klar. Also wir waren eben nicht das die Hyperboreer, wie es Herodot beschreibt, ja, die Eingeborenen, die dumpfen Menschen hinter den Alpen, nördlich, da wo nur noch der Dunkelwald ist, der Miriquidi, wie es zur Germanenzeit behauptet wurde, sondern hier wurden epochemachende Technologien erfunden, wie eben die Bronzeschmelze, die Auniatitzer Kultur ist dafür also in Europa weltbekannt, nur nicht in Deutschland. Aber das ist eben so ein Stück weit immer unser Problem, dass wir unsere eigene Geschichte nicht so richtig kennen. Aber Himmelsscheibe von Nebra habe ich schon mal erwähnt, die ist ja hier um die Ecke gefunden worden. Wir haben Goseck, wir haben eine wundervolle Dolmenanlage. Also warum nach Ägypten fahren, wenn wir die gleich alte Kulturgeschichte hier in unserer Heimat haben? Und das schreibe ich mir natürlich als Abora-Chef auf die Fahne, das natürlich auch noch stärker zu kommunizieren. Ja, das nächste Highlight haben wir hier. Das ist die Dilmun 4. Dieses Schiff haben wir unmittelbar nach Abora 3 gebaut. Hier siehst du Abora 3 in den riesigen Wänden. Hier oben siehst du es schön, wir sind 2007 von New York über den Golfstrom bis kurz vor die Azoren gesegelt. Und ein Problem bei Abora 3 war, wie schon bei Abora 1 und 2, wir haben die unteren Schwerthalterungen nur mit Seil gebunden. Das hält sehr gut, aber durch die riesen Wellenkräfte zieht sich im natürlichen Rick des Seils diese Lashing locker. Mhm. Und wir mussten manchmal bei Windstärke 5, 6 ins Wasser, um das neu zu binden. Das Boot taucht 3 Meter hoch und runter, das war sehr gefährlich. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren, das mit Holz zu bauen. Und hier sieht man das. Das ist also unsere Interpretation, wie diese Seitenschwerter, die für uns die Welt bedeuten, im Rumpfbereich gehalten werden. Und was eben hier schön zu sehen ist, diese Bretter an Bug und Heck sind die Geheimwaffe der Abora. Mhm. Damit steuern wir diese Flöße nicht nur mit dem Wind nach vorn, sondern auch quer und sogar leicht gegen
den Wind. Also gegen den Wind, ja.
Und das ist ja, was mein großes Vorbild Thor Heyerdahl nicht konnte. Der ist immer von Afrika nach Amerika gedriftet. Der hat also seine Ra in Marokko in Safi ins Wasser gelegt. Und für den war eigentlich egal, ob er in Kuba rauskommt, in Florida oder in Barbados. Wichtig war nur nicht in der Antarktis und nach Grönland. Da wär's
also auch also der hat nicht lenken müssen, hat sich einfach treiben
der
lassen.
Der hat einfach, ihm war es egal, wo er rauskommt.
Okay.
Wenn ich das machen würde, würde ich ganz gezielt diese Punkte eben mit Ansage okay. anfahren.
Und du kannst mit diesen Schwertern jetzt sozusagen
wir nehmen den Blasewind
ein wenig steuern sozusagen?
Na, nicht nur ein wenig. Wir können richtig aktiv wie ein Rassegler. Der kann nicht so viel leisten wie eine moderne Jolle. Das liegt aber an dem riesen Segel, was eine schlechtere Umströmung hat. Die dreieckigen Lateinsegel, die können viel dichter am Wind fahren. Aber wir können damit mindestens genauso gut wie Kolumbus segeln.
Und du wolltest damit was beweisen?
Dass Kolumbus 15.000 Jahre zu spät kam. Nach Amerika. Wir haben also gerade aus der Biologie viele Hinweise, bestimmte Pflanzen, aber bestimmte Werkstofftypen und auch Materialien, die also schon zum Teil vor 30.000 Jahren in Amerika auftauchen.
Also dazu war kein UFO notwendig?
Also ich bin mit dem lieben Herrn Deniken sehr eng befreundet, aber die UFOs sind nicht extra aus Andromeda 6 gekommen, um Flaschenkürbisse aus Afrika nach Amerika zu fliegen.
Wer weiß.
Gut, vielleicht finden wir noch die Untertasse okay. dazu.
Hier ist eine andere Erklärung zumindest dafür.
Nee, hier kann sich der Besucher also bilden über, es beginnt natürlich mit unserem Vorbild Thor Heyerdahl, aber eben geht heute um vieles hinaus, also über die Pyramidenforschung, über die Kulturpflanzen, Kartografie, Astronomie. Wir haben heute so viele Belege, die eben dafür sprechen, dass wir davon ausgehen müssen, dass man mindestens schon in der Antike eine klare Kennung hatte, wo Amerika liegt
und was man davon holen kann. Wir haben also Kartensysteme. Die bedeutendste Karte in dem Zusammenhang ist die Piri Reis Karte. Hier steht in türkischer Sprache, dass dieser Admiral Piri Reis eine Karte aus der Bibliothek von Alexandria hatte, wo er die Informationen über die Gebiete im Westen her hatte. Also so viel dazu, dass man in der Antike keine Karte hatte und so viel dazu, dass man in der Antike
also nicht wusste. Das ist jetzt Südamerika sozusagen.
Das ist Südamerika. Ja, okay. Es sind ganz viele Abbildungsfehler. Es gibt viele, es gibt viel bessere Karten als die Piri Reis Karte. Aber was diese Karte von all den anderen unterscheidet, ist, dass sie ein Impressum hat.
Ah ja.
Und hier steht's drin. Wenn ich lesen kann, sollte die Türken befragen. Die wissen das. Ja, also wir haben das Schiff in Bulgarien gebaut. Im Varna-See sind wir gestartet. In Varna kennst du ja diese wunderschöne Stadt in Bulgarien.
Ich war noch nicht dort, ich will da mal hin.
Es ist sehr schön. Und sind dann zum ersten Mal in der Neuzeit mit so einem antiken Fahrzeug bis zum Bosporus. Da mussten wir geschleppt werden. Vom Bosporus ging es dann übers Marmara-Meer durch die Dardanellen. Mhm. Der hieß in der Antike Hellespont. Dardanellen hießen Hellespont in der Antike.
Okay.
Sind wir nach Troja gesegelt. Und das war eben das Tolle. Hier siehst du mal so Bilder von der Expedition.
Ja, sehr schön.
Von Troja sind wir dann eben durch die gesamte Ägäis bis am Ende in die Türkei gesegelt, um diese vermuteten Handelswege nachzustellen.
Jetzt gut anderthalb Tage oder einen Tag von Limnos weg, haben in einer Nacht mindestens 60 Meilen gesegelt, was nicht so schlecht ist. Wenn es so weitergeht, sind wir an einem Tag in der Straße von Andros, Eubea. Und dann geht's, biegen wir im rechten Winkel nach Südosten ab in Richtung Santorin.
Und das ist eben, wo ich sagen muss, experimentelle Archäologie. Wir können nicht beweisen, dass es so war, aber wir können zeigen, dass die Funde, die wir machen überall, dass die nicht aus dem Vakuum kommen, so die Leute haben miteinander kommuniziert. Es gab keine Barrieren, weder waren die Alpen Barrieren, noch waren die Ozeane Barrieren.
Okay. Wäre das auch über den Landweg möglich gewesen?
Musste ja auch übers Land gehen. Also
okay.
Die sind also mit der Donau wahrscheinlich bis nach Thrakien und hier sind sie mit Sicherheit auch über Landwege gegangen. Mhm. Und es gab auch nicht nur den einen Weg, die haben also die Dnieper genutzt, die haben den Rhein benutzt und sind dort über die Alpen, über das Tyrrhenische Meer. Aber wir können an solchen Funden wie diesen kleinen Goldkettchen gliedern, die tauchen hier vor 4500 Jahren das erste Mal in Kreta auf und wandern dann durch den Handel bis hoch nach Thrakien über die Donau bis in unser mitteleuropäisches Gebiet. Und das schon vor 4500 Jahren. Das muss man sich erstmal vorstellen,
Wahnsinn.
Wie alt diese Netzwerkkontakte sind.
Und nicht nur, was das für damals für eine Reise war.
Ja, aber wir sind zum Beispiel diesen Weg von Limnos, einer der ältesten Städte in Europa, in nur 4 Tagen nach Santorin gefahren. Und von da wäre es noch mal einen Tag nach Kreta gewesen. Wir hätten so eine Reise in 5 Tagen gemacht. In 5 Tagen.
Mit der Abora.
Mit der Abora. Wie schnell das sind, das ist wie eine Raumzeitkanone gewesen. Wenn man weiß, wie beschwerlich eine Landwanderung ist, noch mit Wäldern bedeckt und feindlichen Stammesgebieten. Hier hast du keine Zollschranke, kein feindlicher Stamm, vielleicht ein paar Piraten, okay, die kann es auch schon gegeben haben. Aber so eine Seewanderung ist eben ein Vielfaches effizienter und eloquenter als eine Landwanderung. Mhm. Und währenddessen wir auf dem Boot gesessen haben, haben wir 10 Tonnen Ladung mit uns geführt.
10 Tonnen?
10 Tonnen, wäre überhaupt kein Problem.
Okay.
Du siehst ja, 14 Meter lang.
Das war aber nicht alles Proviant, ne?
Das war nicht alles Proviant, aber ich sag mal, wir Deutschen schleppen uns ja tot. Du kannst unser Gepäck mit Ötzi schön vergleichen. Ötzi hat eine Zahnbürste und wir haben dafür 3 Schlafsäcke.
Aha.
Das macht es relativ vergleichbar. Aber wir hatten noch so viel Raum auf der Abora. Und hier am Ende schließt sich dann der Kreisbogen. Wem nützt es zu wissen, wie Ötzi vor 5000 Jahren seine Bronze bekommen hat? Weil es gibt einen Zusammenhang zwischen gestern, heute und morgen. Wenn wir nicht erkennen, was wir gestern falsch gemacht haben und wie wir hätten uns verändern müssen, dann können wir auch nicht heute festlegen, wie wir uns verändern. Und das ist, was mir so fehlt. Also die Altvorderen sind nicht daran zugrunde gegangen, dass sie angeblich nichts wussten, was falsch ist, sondern die sind deswegen zugrunde gegangen, weil sie sich nicht schnell genug in einer veränderlichen Welt mitverändert haben.
Ja.
Und das ist unsere Herausforderung. Mhm. Wir haben es heute, 4000 Jahre nach dem Untergang der Ägypter, 2000 Jahre nach dem Untergang der Griechen und Römer, endlich, wir haben es wieder in unseren Händen. Schaffen wir den Sprung zur Seite oder ersticken wir ein weiteres Mal in unserer Arroganz und Selbstverliebtheit, dass wir glauben, die Größten, also, die Schnellsten, die Besten
zu sein. Dass dieses große Reich und dieses große Errungenschaft dann wieder zerfällt.
Wie hat Honorat Balzac gesagt, Ruhm und Erfolg ist ein Gift, was man nur in kleinen Dosen verträgt.
Ruhm und Erfolg.
Und wir sind zu schnell, wie gesagt, dieses Gefühl, oh, guck mal, wir machen heute Highspeed-Internet. Wir fahren mit 400 km/h über die Autobahn, fliegen mit 2000 Watt durch das Weltall. Mhm. Und wir sind die Größten, wir sind unzerstörbar. Das haben die Römer über sich auch gedacht, mit größter Sicherheit.
Und wie es ja schon gesagt wurde, tue Gutes ist nicht genug, sondern rede auch drüber. Jetzt liegt es an euch, an Ihnen, dass diesen Gedanken weiter zu verbreiten. Insofern auch nochmal Dank an Eingeschenkt TV und die Mitteldeutsche Zeitung, dass ihr heute da war. Und man kann nur hoffen, dass diese Idee sich jetzt über die Mundpropaganda weiter fortpflanzen wird.